Nur Golf auf meinsportradio.de.
In diesen Wochen liegt die European Tour preisgeldtechnisch und auch vom Prestige her auf Augenhöhe mit der PGA Tour. Dreimal Rolex Series in Folge plus The Open in Carnoustie bedeuten, es geht im Juli um knapp 33 Millionen Dollar Preisgeld und wichtige Punkte natürlich für das Race to Dubai und den Ryder Cup. Letzte Woche war die European Tour im Le Golf National in Paris zu Gast und Alex Noren, der feierte dort seinen zweiten Rolex Series Titel. In dieser Woche geht es nun weiter im irischen Donegal mit der Irish Open und der Ballyliffin Golf Club. Das ist einer der nördlichsten Golfkurse in Irland und laut Rory McIlroy einer der schwierigsten Linkskurse der Welt. Der gibt in diesem Jahr sein Debüt als Austragungsort der Irish Open. Und John Rahm, der reist als Titelverteidiger dieses Turniers an. Und Rahm ist neben Rory McIlroy, dem Host, zusammen mit seiner Rory Foundation, auch der Headliner dieser Veranstaltung. Und Rahm hatte vor einem Jahr ja für einige Kontroversen bei der Irish Open gesorgt. 2017 hatte Rahm nämlich im Port Stewart Golf Club die Irish Open gewonnen und seinen ersten von mittlerweile zwei Rolex Series Titeln gewinnen können. Am Ende landete er 6 Schläge vor Richie Ramsey und Matthew Southgate und überglücklich kommentierte er am Mikrofon der European Tour folgendermaßen.
Today for 15 holes I played best golf I can ever play on a links golf course with the weather that we had. Obviously the bonus of holding out on number 4 was great. I'm like, well, I have myself a little gap right now. Let's increase it, and that it did give me a lot of confidence. From that moment on, I knew there was a couple of good holes I could take advantage of, and I played really good golf from then up until 13T. Really, I mean, I don't feel like I missed a shot. It was really quite special.
Speziell auch deshalb, weil es ein Sieg mit Nebengeräuschen war, denn an der 6 hatte es einen Vorfall gegeben, der die Gemüter ziemlich erhitzt hatte. Rahm hatte dort nämlich einen Putt zu kurz gelassen, den Ball neben die Mallmarkierung seines Spielpartners Daniel Im gespielt. Rahm markierte den Ball daher seitlich, um die Markierung seines Mitspielers nicht zu verschieben und versetzte sie leicht, um Im beim Putt nicht zu behindern. Als er seinen Ball jedoch zurücklegte, platzierte er ihn dann allerdings vor der eigentlichen Markierung und damit, streng genommen, an der falschen Stelle. Eigentlich wären also zwei Strafschläge angebracht gewesen. Rahm kam jedoch ohne Folgen davon. Chef-Referee Andy McPhee, der erklärte damals ausführlich am Mikrofon der European Tour, warum.
The ball was marked and then John moved it one putter head length to the side to get it out of the way of Daniel's putt. And when he marked the ball initially, he quite clearly marks it to the side of the ball. Now it's not exactly 90 degrees to the side because when I look at it pretty closely on the tape, I think I can see more of the ball in front of that 90 degree line. So it's off center, but he knows he's done that. And then when he puts the ball back, it looks like the ball is going back slightly in front of the coin rather than to the side. So then you've got a question, well, has he put the ball back down in the right place? The reason why there is no penalty is because I think John's made a reasonable judgment here. What I see is I see the ball being lifted from a position which is not at 90 degrees on a ball marker. So if you put that in relation to a clock face, it's not 9 o'clock as opposed to 12 o'clock. He definitely hasn't marked it at 12 o'clock. He's marked it at, say, 10 o'clock. And then when he's put the ball back down, he definitely hasn't put the ball back down right in front of the ball marker, which would be 12 o'clock. He's put it back down slightly off center. And I would say it's the difference between 10 o'clock and 11 o'clock. So there's a slight margin. Now, the complicating factor here is that when you look at this on the TV screen, you see a lot of the images are, you know, the hand obscures the exact location of the ball marker, so it's a little bit imprecise in that respect. And secondly, we're talking about a player moving his ball marker off to the side to get it out of the way of a fellow competitor and then moving it back again. Now, there's always going to be a small margin for error in this, and, you know, this is where it gets quite technical because, you know, where is the dividing line? And the new decision that the RNA and the USGA crafted, with the full knowledge and work from the PGA Tour and ourselves, is all about trying to eliminate these fine margins and get to a position whereby if the player has made a reasonable judgment, then the game will accept if it's slightly wrong. It won't accept if it's wildly wrong. And a lot of it depends on what the player is trying to do, how good a view he's got of what he's doing, and how close he gets back to the original spot. So I needed to have a conversation with John because I needed to have his words of what his memory was of what went on the sixth green. I got to him when he came off the 13th, And he clearly said to me that he knew he'd marked the ball to the side. And both he and Daniel said that, well, he clearly made an effort to move it back to the side. That tallies with what I'm seeing on the picture, because, again, we're getting to this very fine margin of, yeah, the ball, I don't think the ball was put down in exactly the right place, but I think it falls within the players made a reasonable judgment to put it back. So that's why there's no penalty.
Rahm kam also straflos davon und konnte am Ende triumphieren. Und er durchbrach mit dem Sieg eine spanische Durststrecke bei der Irish Open, denn seit 1999 hatte zuvor kein Spanier mehr die Irish Open gewinnen können. Sergio Garcia war der Letzte gewesen. Ansonsten liegt die Irish Open den Spaniern eigentlich. Sergio Ballesteros ist einer der Rekordchampions mit 3 Siegen und José María Olazábal, der landete satte 11 Mal in den Top 10 bei diesem Event. Sollte Rahm auch in dieser Woche gewinnen, wäre er übrigens der erste erfolgreiche Titelverteidiger bei der Irish Open seit Colin Montgomery 1996-97. Aber das ist keine leichte Aufgabe, zumal Rahm auch weiß, was ihn im Ballyliffin Golf Club erwartet.
This golf course is absolutely stunning. It's, I believe it's a great design. The beauty, it's unbelievable. But you know, you can't be fooled because it is tough. You need to hit good golf shots out there. You need to hit the right shots. Otherwise, you know, like any other links golf course, you know, it's going to make it rough for you. So hopefully the game is on my side like it was last year and I can, you know, somehow get in contention on Sunday.
Die Form bei Rahm aktuell stimmt allerdings, auch wenn er in Paris letzte Woche in Anführungsstrichen nur zu einem geteilten 5. Platz kam. 2 Schläge hinter dem Sieger Alex Noren. Aber Rahm, der nimmt eine ganze Menge mit in diese Woche aus dem Le Golf National.
You know, the Golf National, it's an incredibly tough golf course and I feel like realistically I had one bad shot all Sunday and it cost me a triple bogey because I could not get the ball out of the rough. No, it was so thick. So, you know, I played good. My game is in good form and, you know, we're hoping he picks on the right points. French is another event I would love to win someday, but, you know, hopefully I can pick at the right points and, you know, redeem myself in the Ryder Cup.
Der Ryder Cup, natürlich das Fernziel. Das Nahziel ist allerdings die Irish Open am neuen Austragungsort im Ballyliffin Golf Club. Und den hat der Ire Paul Dunne im Vorfeld ausführlich getestet und schilderte seine Eindrücke im Interview mit der European Tour.
Yeah, the course is in great shape. You know, I think with the weather we've had in Ireland and the lack of rain, I expected it to be, you know, almost outrageously firm. And they've done a great job obviously watering it and keeping it to where you want to play a links course. You know, it's firm and fast and the greens are firm but running really true, but it's very playable, you know. So I think it's going to depend on how much sun and wind we get to see how much it bakes out as the week goes on, but it looks like a great test.
And in terms of, you know, the overall surroundings here, there are some fantastic views here. It really is a wonderful stretch of coastline.
Yeah, I mean, there's a few holes that kind of face towards the sea, that are a little elevated, and you can kind of see the whole area of land around the golf course and on the golf course, and it's an amazing picture. You could just feel like you could sit there and have a cup of tea and just look at it all day, but we've got some work to do this week. So it's a nice course. You know, I think it's very fair the whole way around. It's a real linksy type course, a lot of dunes surrounding the fairways. So you've got to kind of stay concentrated and leave the views to themselves until hopefully you can admire them on Sunday.
Das hoffen sie natürlich alle am Vorabend der Irish Open. Das Feld selbstverständlich der Rolex Series angemessen. Rahm ist dabei, natürlich Rory McIlroy, Torbjörn Olesen, Hautong Lee und viele mehr. Und aus deutscher Sicht sind ja auch Marcel Siem und Maximilian Kiefer am Start, die ihr Negativerlebnis von letzter Woche im Le Golf National hoffentlich abschütteln können. Wir werden es natürlich verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Golf für die Ohren rund um die Uhr live und als Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Feedback an uns habt, dann meldet euch doch bei uns. Postet einen Kommentar unter diesem Podcast oder bewertet uns bei iTunes, schreibt eine kleine Rezension oder schreibt mir einfach auf Twitter unter @MalteAsmus.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.